Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Vielleicht habt ihr diesen Buchtitel schon mal gehört. Seit 2007 ist das Buch mit diesem Titel im Umlauf. Ich finde den Titel originell. Ich habe das Buch nicht gelesen. Aber mir gefällt der erste und der dritte Teil. Der zweite, da weiß ich noch nicht, was der Autor damit will. Wer bin ich? Diese Frage, die stelle ich mir manchmal fast täglich. Und dieses wie viele, da frage ich mich manchmal auch, welcher Teil von meiner Persönlichkeit kommt jetzt gerade zum Vorschein? Was ist das, was aus mir rauskommt? Wir sind ja jetzt in dieser Predigtreihe im Herbst schon das dritte Mal, soll ich oder soll ich nicht, mit diesen Donuts da. Und zwar geht es darum, wie werden wir wirklich weise? Jetzt habe ich mich gefragt, soll ich heute überhaupt noch hier auf die Bühne stehen, weil Toffi hat uns vor zwei Wochen gesagt, das musste kommen, hat uns vor zwei Wochen gesagt, wie man weise wird. Ich habe es nicht geschafft. Er hat gesagt, ein Bart. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr mir noch zuhören wollt. Ich habe es nicht geschafft, mir einen Bart wachsen zu lassen. Das wäre Unkraut und kein Bart. Naja, zum Glück hängt es nicht am Bart, die Weisheit. Wir wollen uns fragen, wie werden wir weise? Weisheit ist keine Instandsache. Weisheit ist nicht etwas, dass wir sagen können, ja, ich habe eine Predigt gehört, ich habe einen Spruch gelesen und jetzt bin ich weise. Weisheit ist etwas, das du erlangen musst. Nicht umsonst heißt es, graues Haar ist die Krone der Weisheit. Ein graues Haar hat man bekanntlich erst in älteren Semestern. Bei mir sieht man es nicht so gut, weil ich blond bin. Aber ich habe tatsächlich zwei, drei. Weisheit ist etwas, was wir darum ringen müssen. Ich habe diese Woche in meiner Bibel, viele von euch kennen diese Bibel auch, das App, YouVersion steht da drauf. Und da kann man ganz gut horchen. Und ich genieße das auf der Weg zur Arbeit. Ich bin inzwischen tatsächlich bei den Sprüchen angekommen, ich höre mir die ganze Bibel durch von A bis Z und das gibt gewisse Durststrecken und gewisse gute Strecken. Ich bin bei den Sprüchen angelangt und ich fand das höchst spannend, mal die Sprüche in einem Zug zu hören. Ich empfehle euch das, wählt die Hoffnung für alle und hört nach dieser Hoffnung für alle mal die Sprüche durch. Das ist gar nicht so, nur so kleine Einzelstücke. Also zumindest die ersten 10 Kapitel nicht. Das hängt zusammen. Das ist höchst spannend. Und da lernen wir viel über Weisheit. Also eine Empfehlung meinerseits. Ich habe das genossen diese Woche. Weisheit. Ich habe für heute einen Titel gesetzt, von dem ich mich gefragt habe, habe ich da mir den Mund nicht etwas zu voll genommen? Erkenne und achte dein wahres Ich. Erkenne und achte dein wahres Ich. Nun, ich habe diesen Titel ausgewählt, weil wir müssen ja einen Titel auswählen. Ich kann ja nicht einfach den Bibelspruch als Titel bringen. Hätte ich vielleicht auch können. Weil, der ist recht kurz. Ich bin nämlich von einem Vers ausgegangen, der hat es mir angetan. Und ich bin mit diesem Vers schon einige Wochen unterwegs, nein, Monate, aus Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Sprüche 4, Vers 23. Ich finde, dieser kurze Satz hat es in sich. Mehr als alles andere hüte dein Herz. Nun, warum gerade dieser Vers, wenn es um das Erkennen meines wahren Ichs geht? Gäbe es da nicht andere Verse in der Bibel? Es kann gut sein, dass es andere Verse gibt. Die Bibel ist groß, da drin steht viel und das meiste ist fast jederzeit hilfreich, nicht immer alles für jede Zeit. Aber ich habe mich auf diesen Vers konzentriert weil wenn ich euch die ganze Bibel vorlesen würde, dann wären wir am Schluss noch nicht fertig und ihr wüsstet nicht, was ich sagen will. Darum habe ich mich auf einen Vers konzentriert. Sprüche 4, Vers 23. Es sind hier zwei Punkte, die wesentlich sind. Das Herz und hüte es, mehr als alles andere. Das, worüber ich heute rede, habe ich nicht nur aus der Bibel, sondern auch von einem Autor, den ich im Laufe des letzten Jahres schätzen gelernt habe, John Eldridge, und zwar aus diesem Buch, Der ungezähmte Christ. Ist empfehlenswert, gibt es auch als Hörbuch. Ich habe es ja schon mehrere Male erwähnt, ich bin der, der lieber hört als liest inzwischen, weil ich brauche die Brille und mit Brille lesen ist ein bisschen mühsam. Gibt es auch als Hörbuch, Buchcafé, kann man das kaufen, beides zum Lesen und zum Hören. Der ungezähmte Christ. Und ich habe daraus einiges, werde auch einiges zitieren in dieser Zeit jetzt. Und die Vertiefung, wenn ihr nachher eine Vertiefung dieser Predigt wollt, dann ist das meine Empfehlung, dieses Buch. Das Herz. Was ist das Herz? Der Kardiologe, gibt es Kardiologen unter uns? Ich sehe keine Hand, die hochgeht. Vielleicht ist er auch inkognito hier, muss ja nicht sogar zeigen. Der Kardiologe sagt, dass es ein Muskel ist, der das Blut pumpt. Ich habe da mal so eine Definition gesucht im Internet. Das Herz ist etwa ein faustgroßer, rund 300 Gramm schwerer Hohlmuskel. Als der Motor des Lebens pumpt es das Blut, in dem Sauerstoff und sämtliche lebensnotwendige Nährstoffe transportiert werden durch den gesamten Körper. Das sagt der Kardiologe. Rein physisch gesehen ist das auch richtig, aber ist das damit gemeint in den Sprüchen? Redet der, der diesen Spruch geprägt hat, von diesem Herz? Sollen wir mehr als alles andere auf unsere Pumpe achten? Zugegeben, wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann ist es mit höchster Wahrscheinlichkeit ziemlich schnell zu Ende mit uns. Insofern ist die rein physische Erklärung nicht ganz unwichtig. Aber ich werde jetzt nicht einen kardiologischen Vortrag halten. Dafür gibt es Veranstaltungen mit Fachleuten, die da viel mehr dazu sagen können als ich. Und das ist auch nicht meine Aufgabe heute Morgen. Was ist das Herz, von dem hier und nicht nur hier, sondern quer durch die ganze Bibel die Rede ist? Wenn wir nämlich diesen Begriff Herz in der Bibel lesen, dann ist damit etwas anderes als unsere Pumpe gemeint. Die Pumpe gehört da auch dazu, aber es ist ein anderer Begriff. Dieser Begriff, den dann die Kardiologie auch gebraucht hat für das Herz, was anatomisch hier drin pumpt, der ist erst später geprägt worden. Im Alten Testament hat man, wenn man vom Herz geredet hat, von etwas anderem geredet. Das Herz der Sache, das Herz der Dinge, ein Herzstück, damit ist gemeint die Mitte unseres Menschseins, der Sitz unserer wahren Entscheidungen. Der Sitz der geheimsten Gedanken und Empfindungen. Das ist das Herz. John Eldridge formuliert es so: Das Herz ist der Ort, an dem wir unsere wahren Überzeugungen gewinnen und bewahren. Vielleicht siehst du jetzt als Mensch hier, der sich lieber von klaren Dingen leiten lässt, die verstandesmäßig eingeordnet werden können, die nachweisbar sind, die erklärt werden können, wo ich dann meinem Kopf sagen kann, ja, so ist es. Gefühlsduselei mag ich nicht. Ich mag nicht irgendwelche unfassbaren Sachen und mich dann noch von denen leiten lassen. Das mag ich nicht. Vielleicht sitzt du als so ein Mensch hier. Vielleicht sitzt du aber auch als ein Mensch hier, der schon sehr oft gemerkt hat, dass die Gefühle eine gute Sprache sprechen. der gemerkt hat, ich kann mich darauf verlassen, der gemerkt hat, meine Gefühle lassen mich Dinge oder Menschen gut einordnen. Beides ist eingeschlossen im Herz. Es ist falsch, das Herz nur den Gefühlen zuzuordnen, die im Gegensatz zum Verstand stehen. Und noch schlimmer macht man es dann, ja, die Gefühle, die gehören zum Frauen und der Verstand, der gehört zu den Männern. So diese Aufteilung. Wir sind sehr gut im Sezieren. Diese Prägung haben wir vom ganzen griechischen Gedankengut her. Wir sezieren gerne alles und nehmen es auseinander. Und darum ist es so einfach. Ja, die Frauen sind sowieso eher die fühlen und die Männer sind die denken. Das ist aber falsch. Also ich muss es nochmal sagen, die gelacht haben, haben das vielleicht nicht gehört. Das ist falsch. Es ist auch nicht das andere richtig, dass nur die Männer fühlen und die Frauen denken. Männer haben auch Gefühle. Hunger, Durst zum Beispiel. Also Herz ist ungleich Gefühl und Herz ist ungleich Verstand. Aber das Herz ist das, was unsere Gefühle und unseren Verstand prägt. Das ist der Sitz dessen. Das Herz ist unser Innerstes, ist das, was unser Wesen prägt, was uns ausmacht. Vielleicht können wir das so ein bisschen auseinandernehmen. Die äußere Hülle, der Körper ist das, was von uns sichtbar ist. Das Herz ist das, was wir sind. Wir können aber auch das nicht auseinandernehmen, weil auch unser Körper ist das, was wir sind. Wir kennen ja diese Aufteilung nach Leib, Seele und Geist. Habt ihr sicher schon gehört? Sehr gerne wird darüber nachgedacht. Leib, Seele, Geist, dazu gibt es übrigens keine Folie, Daniel. Muss also nicht suchen. Und wir versuchen dann zuzuordnen, ja, was gehört jetzt da genau wohin? Der Leib, das ist klar, das ist das, was wir hier sehen, der Körper. Dann die Seele, da spaltet man sich schon. Die Seele ist der Ort, wo die Gefühle angesiedelt sind und der Geist der Ort, wo der Verstand angesiedelt ist. Ich tendiere eher zu der Auffassung, dass die Seele der Ort ist, an dem das ganze innere Leben sich abspielt. Da gehört Gefühl dazu, da gehört Verstand dazu, gehören Entscheidungen dazu. Und der Geist ist der Bereich, der uns überhaupt die Verbindung zum Transzendenten ermöglicht, die Verbindung zu Gott. Aber ich möchte jetzt hier nicht mehr so viel näher darauf eingehen, weil, wenn ich in der Bibel suche, dann, und ich habe übrigens jetzt etwas ganz absichtlich gemacht, ich habe Leib, Seele und Geist die Reihenfolge erwähnt. Wen hat das gestört? Ich bin nicht froh, dass ich da nicht der Einzige bin. Mich stört das jedes Mal, wenn das so gesagt wird, weil in der Bibel steht das Gegenteil. Da steht Geist, Seele und Leib. Aber es steht nur an einem Ort. Es steht nur im 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Und darum werde ich jetzt hier nicht mehr so näher darauf eingehen und das nicht weiter sezieren. Es wäre eine Möglichkeit, das auseinanderzunehmen. Die Bibel redet von Gedanken des Herzens. Sie redet aber auch davon, dass unser Herz guter Dinge ist. Dass unser Herz traurig sein kann. Wir merken, da ist vieles von dem angesiedelt. Es ist einfach eine andere Kategorie als die Kategorie Leib, Seele und Geist. Wir müssen das jetzt wieder vergessen und wieder zurück zum Herz kommen. Oswald Chambers hat es so formuliert, wir können die biblische Verwendung des Begriffs Herz am besten verstehen, wenn wir stattdessen Ich sagen. Ich. Versucht das einmal zu beobachten. Es ist wirklich so. Und darum habe ich auch diesen Titel gesetzt. Das wahre Ich, mein Herz. Wir können das also synonym verwenden. Nun kommt bei diesem Begriff Herz im Zusammenhang mit dem Nachdenken über die Bibel ganz schnell zum zumindest bei mir ist das so, vielleicht bei dir auch, ein anderer Vers. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ich nehme an, ihr habt diesen Vers auch schon einmal gelesen. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das Verrückte an diesem Vers ist, da steht im 1. Mose 8, das ist, ich möchte das euch jetzt hier ein bisschen bildlich zeigen an meiner Bibel, wenn ihr hier all die Seiten seht, ist ganz viel, so viel, und das ist hier vorne, hier, nach so viel von der Bibel, nicht mal einen Millimeter von diesen Seiten, gut, das sind dünne Seiten, aber nach so kurzer Zeit muss der, der uns gemacht hat, der Schöpfer unseres Herzens, diese Diagnose stellen. Das ist verrückt. Mich schmerzt das immer wieder, wenn ich das lese und denke, was ist aus uns geworden? Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und der, der diese Diagnose gestellt hat, hat das aus einem sehr betrübten Herzen herausgemacht. Gott hat nicht von oben herab uns herabgekanzelt, sondern ihn hat das zutiefst in seinem Herzen verletzt, geschmerzt. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ist das denn so? Ist das wirklich so? Ich habe gestern einfach einmal so unsere Tageszeitung aufgeschlagen und habe gedacht, wenn ich jetzt aus dieser Zeitung heraus beweisen müsste, dass es nicht so ist, würde mir das sehr, sehr schwer fallen. Es ist viel einfacher, aus nur einer Tageszeitung heraus zu beweisen, dass dieser Vers stimmt, als das Gegenteil. Die großen Headers, die großen Schlagzeilen, die ersten Seiten, die sind voll von diesen Dingen, die schrecklich sind, von Menschen, die Böses getan haben, von Menschen, die Dinge haben, die uns nicht gefallen. Voll davon. Und wenn wir gute Nachrichten hören wollen, von Menschen, die etwas Gutes getan haben, dann müssen wir weiterblättern. Und die Schlagzeilen, die werden immer kleiner, die das Positive hervorheben. Mir scheint, es ist wirklich so. Wir stellen also fest, wir haben ein Herz. Und das ist das Innerste unseres Menschseins, das Ich. Und wir haben diese niederschmetternde Diagnose bekommen. Paulus stöhnt unter dieser Erkenntnis. Ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Ich elender Mensch. Und glaub mir, ich stimme da manchmal gerne mit ein. Er stöhnt darunter. Wir brauchen Erlösung dringend. Aber wie können wir erlöst werden? Und hier greift das, was Paulus im 2. Korinther, es gibt nicht 5 Korinther, es gibt nur 2, im 2. Korinther 5, Vers 17 geschrieben hat. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen, etwas Neues ist geworden. Christus hat einen neuen Bund mit uns geschlossen. Und dazu müssen wir jetzt vielleicht einmal den alten Bund, es gibt einen neuen Bund und einen alten Bund, dazu müssen wir ein bisschen den alten Bund verstehen. Was ist da abgegangen? Der alte Bund, den können wir anhand vom Jerusalemer Tempel verstehen. Ich werde das versuchen ein bisschen nur so umreißen. Ein bisschen zu umschreiben. Gott hat sich entschieden, bei seinem Volk zu wohnen. Das Volk Israel, diese Geschichte kennt ihr vielleicht, zumindest viele von euch. Das Volk Israel, das auserwählte Volk. Und Gott hat gesagt, da will ich wohnen. Aber weil Gott heilig ist, und das Volk immer wieder Dinge gemacht haben, die eben nicht so heilig sind, hat er sich einen besonderen Platz ausgesucht. Und das ist dieser Tempel. Und wir sehen, dieser Tempel, das große Gehöft rundherum mit dem Vorhof, mit dem Altar und so. Und ich möchte jetzt aber nur auf diesen inneren Bereich, auf den inneren Hof gehen. Kannst du bitte mal die nächste Folie? Jawohl. Dieser Teil hier ist aufgeteilt in zwei Drittel, ein Drittel. Das ist der Tempel. Da gibt es den vorderen Bereich und den hinteren Bereich. Das Heilige und das Allerheiligste. Kannst du vielleicht die zweite Folie, das Allerheiligste? Und Gott hat sowieso Zonen einrichten lassen, bis wohin wer gehen darf. In den Tempel selber durften nur speziell Auserwählte. Nur speziell auserwählte Priester, nicht einmal jeder durfte da herein. Und in das Allerheiligste, von dem Gott gesagt hat, hier drin, hier wohne ich. Hier drin bin ich zu Hause, mitten unter den Menschen. Und in diesem Teil, in diesem hinteren Teil, durfte nur ein Mensch, nur einmal im Jahr, und nur unter ganz, ganz, ganz speziellen Voraussetzungen. Das war der Hohepriester, der jedes Jahr ein anderer war. Und er durfte nur da hineingehen, wenn er sich selber geheiligt hatte. Da, ihr müsst das mal nachlesen, was der alles als Vorbereitung treffen musste, um wirklich würdig zu sein, Gott zu begegnen im Allerheiligsten. Das war der Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat und hat gesagt, nur einer einmal in einem Jahr darf hereinkommen. Und wenn dieser hohe Priester dann mit bebendem Herzen nach erfolgten Opfern und Selbstreinigung und alles da reingegangen ist, dann hat man ihm zur Sicherheit noch um das Fußgelenk einen Strick gebunden, damit, wenn er da reingeht und da drinnen tot umfallen würde, nicht jemand reingehen muss, um den rauszuholen, weil der würde ja auch tot umfallen. Dann könnte man den am Strick wieder rausziehen. Ich musste lachen, als ich das gehört habe, aber was mir dabei einfällt, ist das Bewusstsein der Heiligkeit. Gott ist heilig. Und es braucht extrem viel, dass wir ihm begegnen können. Soweit der alte Bund. Wie kommt es jetzt zum neuen Bund? Ich möchte Hesekiel 36, Vers 26 zitieren. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Was ist jetzt dieser neue Bund? Was sagt denn Paulus zu diesem neuen Bund? 1. Korinther 6, Vers 19. Da sagt er, habt ihr vergessen, dass euer Körper, und jetzt kommt wieder dieser gleiche Begriff, ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Das ist der neue Bund. Oder im 1. Korinther 3, Vers 16. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Der Heilige Geist wohnt in uns. Hast du begriffen, was das heißt? Der Heilige Geist wohnt in uns. Das ist der neue Bund. Das Allerheiligste ist der Tempel, in dem Gott wohnt. Das wird auch an anderen Stellen in der Bibel genauso gesagt. Gott wohnt in deinem Herzen unter der Voraussetzung, wenn du diesen Bund mit ihm eingegangen bist. Und er wohnt in deinem Herzen. Ich zitiere jetzt noch einmal John Eldridge. Etwas ziemlich Dramatisches muss mit unserem Herzen passiert sein, damit es als Wohnung für den Heiligen Gott taugt. Mir ist das eingefahren, als ich das gelesen habe. Ich bin geprägt von diesem anderen Vers. Das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist einfach nur ja. Das hat man uns gesagt. Ihr seid unten durch. Und jetzt kommt Gott und wohnt da drin. Und darum habe ich diesen Hesekiel-Vers vorher gelesen und ich lese ihn jetzt nochmals. Was ist dieses Dramatische, was passiert ist? Hesekiel 36, Vers 26. Übrigens eine alttestamentliche Vorhersage von dem, was Gott machen will und gemacht hat. Damals machen wollte und jetzt gemacht hat. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Und Paulus hat das so gesagt in 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Ich habe lange mit diesem Vers gehadert. Also jetzt nicht in Vorbereitung auf diese Predigt, sondern früher. Und mir ist auch durch die Lektüre dieses Buches ein Licht aufgegangen. Es ist wirklich etwas Neues. Und zwar nicht nur irgendwo ein Samenkorn, das irgendwo im verborgenen Inneren da ein bisschen beginnt zu wuchern, sondern es ist etwas radikal Neues passiert. Gott würde nicht in uns wohnen, wenn er nicht uns so vorbereitet hätte, dass wir Wohnung für ihn sein könnten. Es ist etwas radikal Neues passiert. Und das ist dieses wahre Ich. Manchmal erkennen wir das nicht, ich weiß es. Aber wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Kreatur. Da ist etwas Neues geworden. Wir können jetzt dem noch länger nachgehen. Es gäbe da noch einiges dazu zu sagen, aber ihr wisst ja, der Sonntagmorgen, der ist irgendwann zu Ende und dann kommt der Sonntagmittag und dann habt ihr Hunger. Und darum verzichte ich jetzt darauf, empfehle euch aber, wie vorher schon mal gesagt, die Lektüre dieses Buches, wo es auch um die Frage geht, die Beschneidung des Herzens, was bedeutet das? Was bedeutet dieses Neumachen? Aber für mich war das so ein bisschen wie ein Befreiungsschlag, zu merken, doch, da ist etwas Neues. Und dieses Leiden zwischen dem, was, ich sage jetzt mal, der alte Adam tut und dem, was der neue Adam tut, auch darauf geht er sehr gut ein. Das erleben wir ja tagtäglich. Aber was mich überrascht hat und was mich immer wieder überrascht ist, mein wahres Ich ist nicht der alte Adam. Mein wahres Ich ist nicht das Herz, das böse ist von Jugend auf, sondern mein wahres Ich ist das, wie Gott mich sieht. Mein wahres Ich ist das, wie Gott mich sieht. Gott sieht mich so, wie er mich machen will. Er hat ein Bild vor seinem Herzen und er sieht, was vor seinem Herzen ist, wenn er mich anschaut. Versteht ihr? Da ist Entwicklung drin. Und daran halte ich mich immer wieder fest. Ich weiß, dass da noch mehr kommt. Ich weiß, dass er an mir arbeitet und dass er mein wahres Ich kennt, dass er meine wahre Bestimmung kennt. Dass er weiß, was alles noch werden wird. Und dass er alles dran setzt, dass das auch so wird. Das ist mein wahres Ich. mein Herz. Wenn also jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Kreatur. Neues hat begonnen. Wenn wir das verstanden haben, dann versteht sich die Aufforderung aus Sprüche 4, Vers 23 von selbst. Mehr als alles andere hüte. Mehr als alles andere hüte dieses Herz. Ich habe den Titel gesetzt, erkenne und achte dein Herz. Ich weiß, man könnte da noch viel mehr Begriffe darum herum machen. Ich habe mich jetzt mal auf diese zwei eingeschossen. Erkenne und achte. Dieses Erkennen, ich hoffe, dass das ein bisschen passiert ist, jetzt im ersten Teil der Predigt. Und ihr dürft gerne dabei noch ein bisschen verweilen, noch weiter, was dieses Erkennen bedeutet. Und das Achten, die Achtung davor haben, was Gott auf seinem Herzen hatte, als er mich gemacht hat. Wir ahnen, dass wir etwas Besonderes sind. Oder wir hoffen es. Obschon wir es oft nicht für wahr halten können. Wie können wir etwas Besonderes sein, wenn wir an diese Milliarden von Menschen denken, die sonst noch um uns herum sind? Die Milliarden von Menschen, die gelebt haben, die jetzt leben und die noch leben werden. Wieso sollen wir etwas Besonderes sein? Gott hat dich geschaffen. Und dich. Und dich. Und dich. Jeden. Und er hat sich die Mühe genommen, bei jedem Einzelnen von uns, und ihm ist das möglich, Milliarden von Menschen, jeden Einzelnen anzuschauen, das übersteigt meinen Verstand und auch alles, was ich mir vorstellen kann. Aber Gott kann das. Und er hat dich angeschaut und er hat gewusst, als er sich den Plan zurechtgelegt hat, als er sich ausgeheckt hat, wie du werden willst, wirst, hat er ganz genau gewusst, was er macht. Er hat ganz genau gewusst, was er macht, als seine Gedanken begonnen haben, sich über dein Leben zu bilden. Vielleicht bist du jetzt in einer Situation, wo du denkst, ach was, da hat er irgendwelchen Kaffeesatz weggeleert, als er mich gemacht hat. Ich sage, das ist nicht irgendwie überheblich. Ich kenne diese Gedanken von mir selber sehr wohl. Ich frage mich oft, was hast du dir dabei gedacht, was du mich gemacht hast. Aber du kannst wirklich davon ausgehen, als Gott den Plan ausgeheckt hat, dich zu machen, da hat er etwas Besonderes im Sinn. Nicht alles an dir mag dir positiv und gut erscheinen, aber du bist etwas Besonderes. Aber was ist denn das Besondere an dir? Was ist das Besondere an dir? Hierzu kann ich dir leider keine Antwort geben. Wenn ich dich jetzt näher kennen würde, ein paar wenige von euch kenne ich näher, denen könnte ich vielleicht sagen, vielleicht könntest du auf dieser Spur suchen. Vielleicht könnte ich das aber auch nicht. Was ist denn das Besondere an dir? Was ist es, was dein Herz bewegt? Ich denke, diese Frage ist hilfreich, wenn wir uns auf die Suche machen. Wenn wir uns auf die Suche machen, was ist das Besondere? Was war Gottes besondere Idee für mich? Was hat er sich dabei gedacht? Was ist dein Teil an der großen Geschichte des Reiches Gottes, den du wahrnehmen sollst? Ich lade dich ein, darüber nachzudenken. Denke darüber nach. Was berührt dich besonders, wenn du zum Beispiel in der Natur bist? Ich habe hier eine Auflistung gemacht. Was berührt dich besonders, wenn du ein Buch liest oder wie ich hörst? Oder was berührt dich, wenn du eine bestimmte Melodie hörst? Eine Musik, ein Musikstück hörst oder vielleicht selber machst? Was ist es, das dein Herz zum Schwingen bringt? Was ist es, was dein Herz zum Schwingen bringt an der Arbeit, wenn du so richtig in den Flow kommst? Was ist es? Ich lade dich ein, darüber nachzusinnen. Was? Was rührt dich zu Tränen? Und was bringt dich dazu, zu hüpfen und zu jubeln? Vielleicht jetzt, wenn du ans Kind, kann man das ja noch machen, als Erwachsener macht das nur noch das Herz. Nein, es gibt Leute, die tun das tatsächlich und bei denen nimmt man das dann auch so ab, dass die, wenn die hüpfen vor Freude, dass die das tatsächlich auch tun. Das ist nicht normal für uns in der Ostschweiz, aber es gibt andere Kulturen, die machen das öfters. Was ist es? Und ich lade euch wirklich von ganzem Herzen ein, darüber nachzusinnen. Was bringt mein Herz in Schwingung? Weil ich bin überzeugt, wenn wir dem auf die Spur kommen, dann werden wir merken, da hat Gott etwas reingelegt. Und wirklich, jetzt müsst ihr das, was ich vorher gesagt habe, mit einfließen lassen. Das, was aus eurem wahren Ich kommt, das, was aus dem wahren Ich kommt. Gott, wenn ihr auf Gott hören wollt, dann dürft ihr auf euer Herz hören, weil da wohnt Gott drin. Ich weiß, diese Gedanken sind jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber ja, wenn ich auf Gott hören will, dann muss ich doch dahin hören, wo er ist. Und wenn er nun mal in meinem Herz ist, dann kann er auch aus meinem Herz heraus sprechen. Und ich darf auf ihn vertrauen, dass er das auch tut. Darum dürfen wir darauf achten. Ich weiß, es gibt viele störende Stimmen. Und wir müssen diesen Sender einstellen, damit wir das hören. Und das ist Übungssache. Ich habe am Anfang der Predigt gesagt, wir brauchen Zeit. Es ist ein Ringen um Weisheit. Aber ich lade euch ein, da nicht locker zu lassen. Und wenn du den Eindruck hast, ich bin auf der Spur, verbeiß dich nicht da rein. Verbeiß dich nicht da rein, weil es kommt von selbst. Weil Gott will ja, dass du das entdeckst. Und wenn Gott das will, wer könnte da etwas dagegen tun? Gegen Gottes Willen. Da kann niemand etwas dagegen tun. Also wenn Gott will, dass du dem auf die Spur kommst, was er auf seinem Herzen hat, als er dich gebildet hat, dann sind wir auf der richtigen Spur. Also, wenn du eine Spur entdeckt hast und denkst, das könnte es sein, dann geh Schritte. Geh ein paar Schritte in die Richtung und schau mal, wie sich das anfühlt. Und geh mal zu einem Bruder und sag, ich nehme jetzt dich, Toffi, wie denkst du darüber? Schau, mir geht es so und so. Was klingt da bei dir an? Ist da, könnte das sein? Oder geht zu einer Schwester? Könnte auch zu Sam gehen. Aber mir liegt es dann eher so, dass ich als Mann gerne mit einem Mann rede. Da ist dieses Geschlechter. Ja, es gibt auch zwei Geschlechter. Das habe ich so festgestellt. Und mir hilft es bei solchen Dingen öfters, dass ich dann mit einem Mann darüber rede, mit einem guten Freund, der mein Herz schon ein bisschen kennt. Aber geh Schritte. Und es kann sein, dass du auf der falschen Spur bist. Dann gehst du halt auf eine andere Spur. Du kannst immer noch mit Toffi reden oder mit wem du auch ausgesucht hast. Aber bleib dran. Bleib dran und frage, damit du dieses Herz, was Gott dir gegeben hat, erkennst. Und wenn du auf dieser Spur bist, dann sei achtungsvoll darauf unterwegs. Weil es kann dir nichts Besseres passieren, als in Gottes Fußspuren zu gehen. Ich bin schon fast am Ende, aber noch nicht ganz, weil ich habe jetzt am Schluss etwas, was ich nicht gerne mache. Ich habe eine Warnung. Das alles hat jetzt ganz schön geklungen. Aber es gibt jemanden, der da ganz stark dagegen ist. Ich weiß, es ist gerade jetzt in der letzten Woche ein Artikel in der Zeitung erschienen, der das ziemlich lächerlich gemacht hat. Ja, die Christen, die glauben auch an den Teufel. Ja, tut mir leid, ich glaube auch noch daran, dass es den Teufel gibt. Und ich merke es oft, dass er einen großen Einfluss ausüben will. Und in der Bibel steht, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das ist eine Warnung, eine wichtige Warnung. Aber wir sind dem nicht schutzlos ausgeliefert. Ich gehe da jetzt im Schnellzugstempo durch. Lest Epheser 6. Die Waffenrüstung. Die Waffenrüstung, die ist hilfreich für uns. Der in uns ist, ist stärker als der, der gegen uns ist. Die Waffenrüstung, wir haben einen Helm des Heils, wir haben einen Brustpanzer der Gerechtigkeit, wir haben einen Gürtel der Wahrheit, wir haben ein Schild des Glaubens, und zwar ist das nicht nur so ein kleines Schildchen, das ist ein großer Ganzkörperschild, wir können uns dahinter bergen, da kommt nichts mehr durch. Wir haben Schuhe an, die uns helfen, das Evangelium zu verkünden, und wir haben sogar eine, allerdings Verteidigungswaffe, aber wir haben eine Waffe. Also nach dem, was in Epheser 6 steht, ist das eher so die Verteidigungswaffe, aber es ist eine Waffe. Das Wort. Wir haben das Wort Gottes. Und das kann uns sehr helfen. Es wird uns helfen. Ich habe das jetzt wirklich im Schnellzugstempo durchgemacht. Aber ich weiß, man kann an einem Sonntagmorgen nicht alles machen. Jetzt bin ich bei meiner Predigt von zwei Voraussetzungen ausgegangen, die du vielleicht nicht mittragen kannst. Die erste Voraussetzung, von der ich ausgegangen bin, ist, dass die Bibel mir etwas zu sagen hat. Und dass das, was da drin steht, die Wahrheit ist und dass Gott dadurch spricht. Das ist die erste Voraussetzung, von der bin ich ausgegangen. Vielleicht kannst du da nicht mit. Dann hast du vielleicht das eine oder andere jetzt so nicht unterschreiben können oder war nicht hilfreich für dich. Für mich ist es wirklich so, das, was da drin steht, das steht sogar über mir. Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann heißt das nicht, dass die Bibel falsch geschrieben ist, sondern dass ich vielleicht da noch etwas verstehen muss. Das ist die erste Grundvoraussetzung. Und die zweite Grundvoraussetzung ist, dass du weißt, wie es zu diesem neuen Bund kommt, wie du Christ wirst. Auch diese Grundvoraussetzung, das habe ich einfach so angenommen. Vielleicht weißt du das gar nicht. Vielleicht hast du da ein, ja, denkst du, wie kommt man jetzt da rein? Wie wird man jetzt diese neue Schöpfung? Und da möchte ich eine Einladung aussprechen, die nachher Daniel noch wiederholen wird. Und zwar haben wir die Möglichkeit im Alpha-Kurs, oder hast du die Möglichkeit im Alpha-Kurs diesen Fragen nachzugehen. Ich habe diesen Alpha-Kurs selber auch einige Male durchgenommen oder durchgeleitet und mich hat es immer wieder fasziniert, dieser Teil der Bibel. Was ist die Bibel? Da bekommst du Antworten darauf und da kannst du auch gerne mal nachfragen. Ist die Bibel wirklich nur ein Märchenbuch oder ist sie heilig oder irgendwas dazwischen? Ist es nur ein Sammelsurium von irgendwelchen Menschen, die ihre Weisheiten ergossen haben oder ist es mehr? Und der zweite Punkt, die Frage, wie werde ich Christ? Auch die wird im Alpha-Kurs gut behandelt. Darum habe ich das jetzt heute Morgen in dieser Predigt nicht gemacht. Also diese Einladung soll dann auch dastehen. Daniel wird nochmals etwas mehr darüber sagen. Ich möchte ganz an den Schluss nochmals den Vers, von dem ich ausgegangen bin, stellen. Mehr als alles andere, hüte dein Herz, denn von ihm aus geht das Leben. Amen.